Gnade sei mit uns und Frieden von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, lassen Sie uns hören auf das Predigtwort für den heutigen Sonntag ex audi. Im Römerbrief schreibt der Apostel Paulus im 8. Kapitel, denn wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung, denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzer. Aber der Herr erforscht, aber der die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist, denn er vertritt die Heiligen, wie es Gott gefällt. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Gott, der Herr, segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, wir könnten jetzt in der Kirche eine kleine Umfrage halten und mal fragen, was Sie sich eigentlich wünschen oder wenn Sie eine Bitte frei hätten, was Sie erbitten würden. Ich will das jetzt nicht machen. Aber wenn Sie mal ganz ehrlich sind, ich denke, in der frommen Bartholomäusgemeinde sind Sie alle ganz ehrlich. Wenn Sie alle ganz ehrlich sind, wem von uns würde eigentlich einfallen bei den Bitten, wenn einer eine Bitte frei hat oder einen Wunsch, wem würde einfallen zu sagen, ich möchte um den Heiligen Geist bitten? Wahrscheinlich wenigen. Ich vermute mal nicht, dass sie um Geld und Autos bitten, aber vielleicht um Gesundheit oder was man sich sonst so alles Gutes vorstellen kann, ein gutes Leben. Wer bittet eigentlich um den Heiligen Geist? Wahrscheinlich muss man sagen, das ist biblisch gesprochen, in der Theologie, in der Tradition unserer Kirche eine ganz fundamentale, wenn nicht sogar die wichtigste Bitte. Und die brechen wir dann oft runter in viele kleine einzelne Bitten. Manchmal so stark brechen wir die runter, dass uns die große Bitte um den Heiligen Geist selber ein Stückchen verloren geht. Der Heilige Geist hat es ja ohnehin schwer in unserer Kirche. Er hat es schwer in unserem Kirchenjahr. Selbst die Kinder wissen schon, Pfingsten sind die Geschenke am geringsten. Ja, klar, Pfingsten ist auch viel schwerer zu erklären. Wenn Sie eine Postkarte schicken zu Weihnachten, kann man sich vorstellen, mit Sternen und Esel, Ochse, Krippe. Oster kann man sich auch vorstellen, Eier. Aber was macht man zu Pfingsten? Da gibt es nur noch Frühlingsbilder so irgendwie. Ja. Pfingsten ist viel schwerer. Nun könnte man in die Kirchengeschichte gucken und sehen, wie um diese Frage gerungen wurde. Da gab es wirklich viel Auseinandersetzungen. Um keins gab es so große Auseinandersetzungen wie um diese Frage, was ist mit dem Heiligen Geist? Die große Spaltung unserer Kirche in Ost und West, was ja noch eine viel wichtigere und viel größere Spaltung ist als evangelisch-katholisch, hängt genau mit dieser Frage zusammen. Was ist eigentlich mit dem Heiligen Geist? Und nun feiern wir den zu Pfingsten, feiern sein Kommen und wir bitten um ihn. Und Sie merken das an den Liedern des Pfingstfestes, die sind oft so, wie das, was wir eben gesungen haben, aber auch das Wochenlied, was wir in dieser Woche haben, die nehmen immer gleich einen Ausblick aufs ganze Leben. Das ist fast vom Sterben die Rede, wenn wir heimfahren aus diesem Elende. Die Bitte um den Heiligen Geist umspannt alles. Luther hat versucht, das dann ein bisschen herunterzubrechen und für die Menschen verständlicher zu machen. Und er hat schon damals festgestellt und gewusst, die Leute predigen so gerne von der Erlösung und von der Vergebung der Sünden, das macht sich gut. Aber sie predigen eigentlich viel weniger davon, dass der Heilige Geist dein Leben verändern will, durch und durch, wie Paulus schreibt. Der Heilige dich durch und durch, sozusagen durch alle Teile. Luther schreibt das dann sehr drastisch. Die meisten Pfarrer sind vortreffliche Osterprediger, aber schändliche Pfingstprediger. Weil sie den Leuten nicht sagen, du sollst dein Leben ändern. Der Heilige Geist will Neues in dir schaffen. Der will nicht nur deine Vergebung der Sünden, sondern er will, dass du aufhörst mit Sündigen. So drastisch konnte Luther das sagen. Und er hat versucht, den Menschen zu sagen, was ist das, warum brauchen wir den Heiligen Geist so nötig? Das kann man nur jeder, kann jeder nachlesen im Katechismus, kleinen Katechismus, da hat er das sehr deutlich ausgesprochen. Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Kraft noch Vernunft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann. Sondern der Heilige Geist hat mich durch das Evangelium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben geheiligt und erhalten, gleich wie er die ganze Christenheit auf Erden beruft, sammelt, erleuchtet, heiligt und bei Jesus Christus erhält im rechten einigen Glauben, in welcher Christenheit er mir und allen Gläubigen täglich alle Sünden reichlich vergibt und am jüngsten Tage mich und alle Toten auferwecken wird und mir samt allen Gläubigen in Christus ein ewiges Leben geben wird. Das ist gewisslich wahr. Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Kraft noch Vernunft zu Jesus Christus, meinem Herrn, kommen kann. Ich glaube das. Das ist ja nicht nur so dahingesagt. Vielleicht soll man sogar sagen, ich weiß, ich kann es nicht machen. Das macht unser Verhältnis zum Glauben so ganz anders. Wenn ich das ganz verinnerliche, wenn ich weiß, dass ich glaube, darüber kann ich unheimlich froh sein, aber niemals stolz. Das ist ein Geschenk. Der Heilige Geist macht das, indem er die ganze Christenheit erhält. Es muss alle Zeit eine Kirche sein. Alle Zeit, so heißt es im Confessio Augustana. Das ist sozusagen Lehre. Es muss alle Zeit eine heilige christliche Kirche sein. Kein Erfahrungssatz, sondern ein Glaubenssatz. Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Kraft noch Vernunft zu Jesus Christus kommen kann. Er macht das. Ich stehe in der Form dessen da, der bittet. Der Geist muss meiner Schwachheit aufhelfen. Der muss das machen. Was ist aber, wenn er es nicht macht? Was sagen denn die Leute? Tja, das ist eine ganz schwierige Frage für den Pfarrer zum Beispiel. Mit vielen Leuten hat man zu tun, kann ich sogar bei meinen Studenten sagen, wenn die dann sagen, ja, ich weiß auch nicht, mich hat der Heilige Geist noch nicht. Ich habe noch nichts gemerkt von meinem Glauben. Oder mir ist er verloren gegangen, der Glaube. Eine ganz ernste Frage für uns alle. Was können wir dann tun? Als Lehrer, als Eltern, als Großeltern, was können wir tun, zum Glauben zu helfen? Wahrscheinlich nur bruchstückhaft annähern. Am Ende bleibt es auf der Bitte haften. Nun bitten wir den Heiligen Geist, dass er das macht. Wir müssen das natürlich immer wieder runterbrechen. Kleine Formen des Segnens. Ich finde es gut, wenn ihr die Kinder hier segnet, hier einzeln. Freilich müsste man sich mal fragen, passiert das eigentlich noch zu Hause oder passiert das nur noch in der Kirche? Ist das der Ort? Ich hatte mal eine alte Dame bei mir in der Gemeinde, da konnte man, wenn man aus der Tür raustrat, also weggehen wollte von ihrer Wohnung, da musste man lesen, ein Schild, was an der Tür klebte, ohne Segen und Gottes Wort, geh nicht aus deinem Hause fort. Haben das früher anders gemacht? Haben Eltern ihre Kinder, wenn sie zur Schule gingen, gesegnet oder wenigstens mit dem Kreuzeszeichen bedacht? Oder haben wir das nur noch auf die Kirche verlagert sozusagen? Segnen wir nur noch in der Kirche oder segnen wir noch zu Hause? Und der Segen ist im Grunde nichts anderes als eine Bitte um den Heiligen Geist. Wir bitten, natürlich jetzt in ganz kleiner Münze, wir bitten vielleicht nur für einen Tag und für die nächsten Stunden und für den Schulweg. Oder wir bitten ganz klein, aber dahinter steht die große Bitte der Kirche um den Heiligen Geist. Nun soll man darüber wirklich nicht verzagt sein, soll man mal sagen, guck mal an, 2000 Jahre, immer noch gibt's Kirche. Wer so viel in Kirchenleitungen gesessen hat wie ich, in so vielen Sitzungen gesessen hat wie ich, der weiß dann sehr gut, woran das liegt. Also wenn man eine richtige fürchterliche Sitzung der Kirchenleitung, wenn man dann rauskommt, muss man sagen, das war wieder glaubensstärkend. An uns kann es gar nicht liegen, dass es Kirche noch gibt. Das ist auch tröstlich zu wissen, dass es so ist, dass die Kirche noch da ist, ist was ganz Verwunderliches am Ende. Aber das ist auch ein Glaubensgegenstand. Wir glauben, dass alle Zeit müsse eine eine christliche Kirche, eine allgemeine Kirche sein. Freilich, nun kommt noch ein anderer Gedanke, den man da nicht ganz verzögern darf dabei. Wenn ich so sage, der Heilige Geist muss es machen, ich selber kann nur einen kleinen Teil machen, als Eltern, als Großeltern, ich kann meine Kinder hinführen, ich kann helfen, sozusagen eine Basis zu legen, dann kann man ja auch leicht auf die Idee kommen, dann lass uns den Heiligen Geist doch machen, ich muss ja nicht viel tun. Also die Faulheit ist immer eine große Gefahr, wenn man sich auf den Heiligen Geist verlassen möchte. Man sagt, gut, wird es schon machen, der Heilige Geist. Der weht sowieso, wo er will, und ich kann nichts machen. Das ist wahrscheinlich auch eine falsche Haltung, denn die Sehnsucht, und die steckt ja in der Bitte immer drin, die Sehnsucht nach dem Heiligen Geist will natürlich auch, dass ich mich sozusagen schon bemühe. Man kann es ganz plastisch sehen an den Eltern. Man könnte jetzt sagen, na gut, ob mein Kind mal fromm wird, weiß ich nicht. Ob es mal konfirmiert wird oder getauft wird, soll es später mal selber entscheiden. Sagen gar nicht wenig christliche Eltern auch. Das soll mein Kind alles später mal selber entscheiden. Ich glaube nicht, dass das der Sehnsucht nach dem Heiligen Geist entspricht. Ich muss für meine Kinder was wollen. Der Pfarrer muss für seine Gemeinde was wollen. Er muss wollen, dass sie den Heiligen Geist kennenlernen, dass sie einstimmen in die Bitte um den Heiligen Geist. Das müssen Eltern, Großeltern, Lehrer, Pfarrer, müssen das wollen. Dann können nicht sagen, ja, der Heilige Geist wird es schon richten. Nein, ich glaube schon, dass diese Ausrichtung, die Sehnsucht nach dem Heiligen Geist ganz wesentlich ist. Und da müssen wir dafür sorgen, dass Menschen da rankommen. Ich glaube nicht, dass es schlimm ist, wenn im Gottesdienst Kinder rumwuseln. Sondern das ist eigentlich das, was genau ihnen entspricht. Die müssen gar nicht unbedingt alles verstehen. Man versteht nicht nur über den Kopf. Aber die sollen merken, eigenartige Veranstaltung hier, aber meinen Eltern scheint das wichtig zu sein. Das ist was ganz Tolles, wenn das die Kinder mitkriegen. Meinen Eltern ist das wichtig. Denen ich so viel verdanke, denen ist das wichtig. Das müssen die Kinder spüren. Und das spüren die ganz schnell. Da muss man natürlich auch schon davon ausgehen, dass wir uns erstmal einüben, ja, in Bibeltext, in einen so tollen Raum, auch ohne Fernseher. Dass man da auch merkt, hier ist ein anderer Ort. Ich verstehe manche Sachen erst mit dem Herzen und dann mit dem Kopf. Wir haben jetzt die eigenartige Situation in unserer Kirche, dass wir auf den Dörfern so viele Kirchenchöre haben, wo die Hälfte der Sängerinnen und Sänger nicht getauft ist. Die sind einfach so dazugekommen, manchmal aus ganz pragmatischen Gründen. Der Dorfchor ist klein geworden, der Kirchenchor ist klein geworden, also haben sie sich zusammengetan. Nun singen sie ganz fromme Lieder. Da kann man nur sagen, so muss es sein. Vielleicht müssen wir erst mal sprechen üben. Und vielleicht muss der Mund unser müdes Herz nachziehen, wie es Fulbert Schifensky immer sagt, der Mund muss unser Herz nachziehen. Wir müssen es erstmal hören, einüben. Man kann auch manches gar nicht gut verstehen. Also ich habe als Kind die Abendmahlsworte nicht wirklich verstanden. Ich habe sogar, kommt mir komisch vor, aber ich weiß, ich habe immer als Kind dieses Christe, du Lamm Gottes, da habe ich immer gehört, Christe Ulambator. Weiß nicht warum, das fällt mir heute noch ein. Aber es geht ja auch vor dem Kopf ins Herz. Und dazu können wir ganz viel tun, als Eltern, als Großeltern, als Pfarrer, als Lehrer. Eine ganze Menge. Wir wollen den Heiligen Geist, können wir nicht herbeizwingen, aber wir können helfen. Ja, manche sagen, dass er eine Landefläche findet, dass er zu den Menschen kommen kann. Das können wir hindern und befördern. Und da müssen wir als Kirche ganz unruhig werden. Und das Letzte, was ich sagen will, der Heilige Geist ist ja auch, und das kommt auch in den Liedern sehr deutlich, vor allen Dingen dann zu erbitten, wenn es schwierig ist. Wir denken immer, schwierig, das kennen wir nicht so gut. Wir haben die Freiheit, uns zum Gottesdienst zu versammeln. Jeden Sonntag, ohne dass uns einer hindert. Höchstens die Trägheit, aber sonst niemand hindert uns am Gottesdienst. Niemand. Das geht vielen, vielen Christen auf dieser Welt überhaupt nicht so. Und dass man in Situationen, wo Druck herrscht, gesellschaftlich, dass es da viel schwerer ist. Deswegen ist in Luthers Bittlied um den Heiligen Geist, dieser wunderbare, wir haben es eben gesungen, dieser wunderbare vierte Vers, dass in uns die Sinne nicht verzagen, wenn der Feind wird das Leben verklagen. Das meint ja, dass wir nicht durchdrehen, wenn es wirklich hart kommt. Dazu braucht man den Heiligen Geist. Wir sind ja ganz schnell dabei zu denken, wenn die Situation schlecht ist, müssen wir dafür beten, dass es besser wird. Na ja, klar, machen wir auch. Wenn einer krank ist, muss man dafür beten, dass er gesund wird. Aber das ist erst die halbe Miete. Luther sagt es mal in einem Tischgespräch, die Welt hält das für heil, wenn uns das Übel weggenommen wird. Also wenn die Krankheit weg ist, wenn die gesellschaftlichen Zustände besser sind. Aber Christus bedient sich einer anderen Kunst. Er macht die Person anders. Er nimmt nicht das Übel aus unserem Leben weg, sondern führt das Herz vom Übel weg. Er gibt dir also einen anderen Mut, dass du meinst, du sitzt im Rosengarten und also ist mitten im Sterben das Leben. Die Bitte um den Heiligen Geist will nicht nur die Zustände verändern, sondern sie will mich verändern. Sie will mein Herz wegführen aus dem Übel, dass ich meine, ich sitze im Rosengarten. Und also ist mitten im Sterben das Leben. Ich wünsche uns, dass wir diese Bitte, diese so ernsthafte Bitte um den Heiligen Geist gut für uns annehmen. Im Blick aufs Pfingstfest. Und dann kann man vielleicht sogar sagen, es stimmt ja doch nicht. Zu Pfingsten sind die Geschenke am geringsten, sondern das ist ein ganz großes Geschenk. Wenn ich so stabilisiert werde im Glauben, dass er mich durchträgt durch Krankheiten, durch Noterfahrung, durch schlimme Zustände, auch durch mein Sterben. Das wäre ein tolles Geschenk, ein Riesengeschenk, größer als viele, viele andere. Diese herzliche, verwegene Zuversicht durch alles hindurch, dass in uns die Sinne nicht verzagen, wenn der Feind wird das Leben verklagen. Das ist die kräftige Bitte um den Heiligen Geist. Er will dazu uns führen, durchzustehen im Glauben. Und dann wollen wir es ruhig runterbrechen in viele kleine andere Bitten um Gesundheit, um den Schulweg unserer Kinder und um vieles andere. Aber das Große steht dahinter. Lassen Sie uns nicht zu klein kariert denken vom Heiligen Geist, sondern auch in Ehrfurcht, zaghaft, aber kräftig um ihn bitten. Amen. Und der Friede Gottes, der unser Begreifen weit übersteigt, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.